SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Kein Auslaufmodell, die Familie als Kern sozialen Lebens. Vielen scheint die Familie ein Auslaufmodell zu sein. Es handelt sich ja erstens um eine zutiefst bürgerliche und damit auch spießige Angelegenheit, die immer mit allerlei Repressionen und Unfreiheiten verbunden ist. Und zweitens wird die Familie zerrieben durch das Spannungsverhältnis von eigenem Lebensentwurf, Beruf, Partnerschaft und Elternschaft. Und außerdem wird man immer wieder an Karl Kraus erinnert, an dessen Aphorismus, Zitat, das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit, Zitat Ende. Tilman Allert ist da anderer Meinung. Der Professor für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hält die Familie für eine der elementaren Formen sozialen Lebens und Kommunizierens. Sie fungiert als Bollwerk gegen gesellschaftliche Zumutungen. Warum das so ist, erklärt Allert in der SWR2 Aula.
Alle glücklichen Familien gleichen einander. Alle unglücklichen Familien sind auf ihre eigene Weise unglücklich. So beginnt Leo Tolstois berühmter Roman Anna Karenina, die Liebesgeschichte einer unglücklich verheirateten Frau aus dem adeligen Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Geschichten über die Liebe faszinieren die Menschen bis auf den heutigen Tag. Romane, das Theater, der Film oder das Chanson entwerfen das Schicksal von Personen, die sich auf das Abenteuer der Liebe eingelassen haben. Von Personen, die in Scham, Verzweiflung oder Wut ihr Scheitern erfahren haben. Von Personen schließlich, die im Kind und mit der Gründung einer Familie ihre Liebe in die Zukunft geöffnet haben. Attraktiv erscheint das Panorama der Liebesbeziehungen aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind in ihnen aufgewachsen. Trivialerweise verdanken wir ihnen unsere Existenz. Kurzum, wir kennen uns aus. So scheint es. Menschen sind naturwüchsige Experten von Eltern-Kind-Beziehungen. Nur erschließt sich damit, was man unter Familie zu verstehen hat. Erst recht angesichts einer Reihe von Phänomenen, die mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die rechtliche Anerkennung eines dritten Geschlechts andeuten, dass die moderne Gesellschaft einen Gestaltwandel der menschlichen Selbstdefinition sowie einen Wandel ihrer Werte erfährt? Auch eine Theorie der Familie sieht sich vor neue Herausforderungen gestellt. Der vermeintlich naturwüchsig existierende und unbefragt hingenommene Kommunikationsraum Familie genannt, erscheint für die Lebensführung des modernen Menschen als eine Option. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Zusammensetzung des Paares, als auch im Hinblick auf das Entstehen von Elternschaft. Familie ist eine Amateurkommunikation, voller Eigensinn, schrulliger bis schrecklicher Eigenheiten, die bewundert oder gefürchtet werden. Den Raum, in dem sich die Entwicklung des Kindes vollzieht, begreift die Theorie als ein Beziehungsgeflecht zugelassener Imperfektion. Von hierher erscheint die Familie ganz gleich, in welcher Gestalt sie auftritt, Patchwork, drei Generationen, Stief-, Klein- oder Großfamilie, als die Gegeninstitution zur perfektionsorientierten Moderne. Wir wollen der Eigenart dieser elementaren Form menschlicher Beziehung nachgehen. Das Kommunikationsformat Familie soll Thema sein. Die Funktion der Soziologie, die für das Folgende auf Autoren wie den Ethnologen Claude Lévi-Strauss, den Entwicklungstheoretiker Sigmund Freud sowie die Kommunikationstheorie von Niklas Luhmann zurückgreift, verstehen Sie am besten, wenn Sie einen Moment an den Christoph mit dem grünen Pullover aus der Sendung mit der Maus denken. Christoph bietet Lach- und Sachgeschichten an. Er sei für das Folgende ein Vorbild. Allerdings macht ein Unterschied das Ganze sogleich kompliziert. Es geht nicht um Flugzeuge oder Kaffeemaschinen, sondern um das Format einer Gemeinschaft, die in früheren Zeiten einmal als Keimzelle des Staates heroisiert wurde. Wir werden sehen, in der Tat liefert sie eine Grundlage für Zivilität, gerade in der wechselseitigen Akzeptanz ihrer eingebauten Unvollkommenheit. Wir greifen auf eine Theorie der Familie zurück, deren Clou darin liegt, dass wir die Kinder noch für einen Moment außen vor lassen. Ein paar Minuten erhalten sie Schlafzimmerverbot. Familienbeziehungen lassen sich nämlich am tragfähigsten auf den Begriff bringen über die Liebe. Eine Beziehung, die im Übrigen empirisch betrachtet am Anfang von allem liegt, die in der Regel das Beziehungsgeflecht überhaupt in Fahrt bringt. In einem zweiten Abschnitt interessiert der Übergang von der Dyade zur Triade und schließlich seien drittens vor dem Hintergrund dieses Modells Gegenwartserscheinungen des Familienlebens in der Moderne angesprochen. Beginnen wir unsere Skizze mit drei Bausteinen zur Theorie der Liebe. Lieben erschließt sich über ein besonderes Verhältnis zur Struktur der Zeitlichkeit. Wer sich verliebt, hat ewige Dauer und nicht etwa einen transitorischen Entwurf im Blick. Schon der Flirt bringt sich um seinen Reiz, wollte jemand das strategische Kalkül eines vorausgeplanten Endes kommunizieren. Der Flirt setzt die begonnene Interaktion einer von Anfang an mitlaufenden Echtheitsüberprüfung aus, die sich just auf die Dimension möglicher unbegrenzter Dauer bezieht. Wer wollte etwa von Liebe sprechen, wenn sie mit der Ankündigung zugeflüstert wird, aber in 3 Monaten ist Schluss? Deutlich wird die Dimension der Zeitlichkeit am Extremfall des Scheiterns. Dann bedeutet das, dass die beteiligten Personen nicht mal eben abtreten, so wie jemand ein Praktikum verlässt, sondern dass die Beteiligten als Personen mit ihrem für diese Beziehung geltenden Entwurf von Einzigartigkeit gescheitert sind. Sie haben sich einen Irrtum bezüglich ihrer personalen Identität und deren affektiver Bezugnahme auf den anderen einzugestehen, ohne Chance, die Gründe für das Scheitern auf dem Partner zu externalisieren. Deshalb geraten sie in solchen Fällen auch in persönlich umfassende Erfahrungskrisen, deren seelische Begleiter der Schmerz, die Wut und die Trauer sind. Eine Implikation der zeitlichen Unbeschränktheit, und damit wären wir beim zweiten Baustein, ist die thematische Offenheit der Liebe. Hier wird jeweils die Person in ihrem Entwurf von Einzigartigkeit, also als Ganzer, gefordert. Wer Themen ausschließt, ist begründungspflichtig. Was daraus folgt, ist ebenso schön wie schmerzhaft. Dass ein Anspruch darauf besteht, die verschiedenen Zustände der Person, ihre Freude, Begeisterung, Leid und Trauer zu teilen und mitzuteilen. Ja, der Zustand der Beziehung selbst ist Ausdrucksort der emotionalen Befindlichkeit der Liebenden. Konflikte, die aus der Beziehung selbst wie aus externen Umständen herrührende Verstimmungen, Enttäuschung und Bedrohung, können nicht sofort, sondern erst nach einer sehr langen Zeit der bewiesenen Ausweglosigkeit zum Abbruch führen. Es besteht eine starke Verpflichtung, dem Partner gerade auch in Notzeiten beizustehen, und zwar nicht im Sinne einer solidarischen Hilfsbeziehung nach dem Muster der Nächstenliebe. Nächstenliebe wäre ein ganz anderer Typus, für den von vornherein Asymmetrie in der Bedürftigkeit und der daraus ableitbaren Rechte und Pflichten gilt. Nein, die genannte Verpflichtung gilt in einem umfassenderen Sinn, nämlich ohne dass der Partner in seiner Eigenschaft der Begehrlichkeit dabei aufgegeben wird. Damit sind wir beim dritten Baustein, die körperbezogene Zuwendung. Für die erwachsene Intimbeziehung ist die Ausübung der Geschlechtsfunktionen nicht nur normativ zugelassen, sondern auch erwartet. Hierbei stehen sich die Partner im Verhältnis eines symmetrischen Antagonismus gegenüber. Als antagonistisch begreifen wir die Unvereinbarkeit männlicher und weiblicher Körpererfahrung, die in der Differenz der Gattungsfunktionen im menschlichen Reproduktionszyklus anschaulich vorliegt. Mit Symmetrie sind die auf die Differenz bezogenen gleichen Voraussetzungen gemeint, sie in der Einheit, wie wir so gleich sehen, in der sexuellen Einheit mit dem anderen aufzulösen. Folgt man diesem Gedanken, was hier nicht ausgeführt werden kann, So erscheint sogar die Liebe von Mann und Frau als die zentrale, historisch übergreifende Sozialutopie, nicht etwa die Geschwisterbeziehung. Ein Gedanke, übrigens, der ohne weiteres verträglich ist mit dem konstruktivistischen Einwand, der sich hier jetzt zu Wort melden mag. Auch bei homosexueller Partnerschaft wäre von einer Polarität des Gegensätzlichen auszugehen, einem Wechsel von Aktivität und Passivität, und zwar einem, der durch die biologische Geschlechterdifferenz nicht zwingend entfaltet werden muss, aber nicht mehr als dem Gattungsunterschied Ausdruck verleiht, und zwar in einer Weise, die das Geben und Empfangen für beide Partner einer Dyade kombinierbar macht. Gehen wir einen Schritt weiter. Unter der Geltung dieser Merkmale steht das sich liebende Paar vor einem Handlungsproblem. Differenz zu kommunizieren, ohne Gemeinsamkeit aufzugeben, und Gemeinsamkeit zu kommunizieren, ohne den Verzicht auf Differenz, die letztlich die wechselseitige Attraktion ja ausgelöst hatte. Die Liebe bezieht aus einer nicht auflösbaren Spannung zwischen Differenz- und Gemeinsamkeitskommunikation ihre Selbstentfaltungsmöglichkeiten, und ebenso auch diese Möglichkeit hält sie parat, ebenso wie ihr Selbstdestruktionspotenzial. Nun zeigt sich, weshalb wir die Kinder zunächst ausgesperrt hatten, und leiten damit über zum zweiten Abschnitt. Das Spannungsverhältnis in der Liebe des Paares öffnet den Blick auf die Position des Dritten, wie sich, besonders in der Symbolstruktur des Sexualaktes, zeigt. Jede körperliche Begegnung des Paares als die in jeder Beziehung als grundlegend geltende Bestätigung der Zuneigung greift symbolisch auf die Möglichkeit der Zeugung vor. Sie verlangt somit den Akteuren eine Antwort auf die Möglichkeit, ihre Beziehung der Dyade in eine leiblich anschauliche Triade zu transformieren. Eine Antwort, deren trivialste, heutzutage zur quasi technischen Routine gewordene Form in der Pille zum Ausdruck kommt. Die Einheit von Genuss und Zeugung vollzieht eine faszinierende Paradoxie, nämlich die Autonomie des Paares zu bekräftigen, wie sie zugleich in Frage zu stellen durch die Möglichkeit des Dritten. Derjenige Akt also, in dem das Paar seine Autonomie feiert und der Befristetheit des eigenen Lebens die Zeitlosigkeit der erotischen Ekstase entgegensetzt, dieser Akt bildet symbolisch die Grundlage für Schöpfung und Innovation, für die Öffnung zur Familie. Entscheidend ist dabei wiederum und erneut das Verhältnis zur Zeitlichkeit, der Gedanke der unendlichen Dauer, den wir an den Anfang gestellt hatten. Denn mit der Zeugung des Kindes löst das Paar die Unterstellung der Unendlichkeit der Beziehung ein, jedoch um den Preis, eine weitere Differenz zu begründen, der Rivalität mit dem Dritten. Elternschaft impliziert die Anerkennung eigener Endlichkeit. Generativität, so sei ein Ausgriff auf die vielbeklagte demografische Krise unseres Landes gewagt, Generativität ist somit nicht über Transferleistung, Kindergeld und dergleichen zu leisten, sondern ist wesentlich vom Zeitbewusstsein der Menschen abhängig, von der Bereitschaft, die eigene Lebensführung in einer Sequenz von Blüte und Verfall, von Unendlichkeit und Endlichkeit zu sehen, statt als einen Zyklus von immer neuen Abenteuern einer ewigen Jugendlichkeit. Die Familie ist damit theoretisch bestimmt. Wir betrachten sie als eine Gemeinschaft, die es notorisch mit der Präsenz des Dritten zu tun hat. Das gewünscht ist und nicht gewünscht ist. Ein unauflöslicher Widerspruch, der Streit und Versöhnung zu den wichtigsten sozialen Medien des Zusammenlebens werden lässt und in dieser Hinsicht auch Grundlage des kindlichen Bildungsprozesses darstellt. Denn hierin und nur hierin ist die Erfahrung von Widerspruch und Versöhnung in der alltäglichen Kommunikation der Familie begründet. Sigmund Freud hat bekanntlich die Triade bezogen auf vor allem eine kriteriale Phase im Lebenszyklus des Menschen ins Zentrum seiner theoretischen Aufmerksamkeit gerückt, ohne sie als solche zu benennen. Im ödipalen Konflikt erreicht demnach die für den Bildungsprozess des Menschen schlechthin bestimmende Dynamik zum ersten Mal die manifeste und deutlich artikulierte Gestalt einer dramatischen Auseinandersetzung mit dem Thema Rivalität und Verführung. Der Umgang mit dem Dritten erscheint als eine systematisch dem Familienhandeln eingeschriebene Problematik. Sie wird unterschiedlich erlebt und inszeniert, und was entscheidend ist, sie führt auf der Handlungsebene eines Familiensystems zu phasenweisen Koalitionsbildung, zu Streitstiftung sowie zu Streitschlichtung als den klassischen Positionen, die der Dritte einnimmt. Das Kind, so haben wir gesehen, nimmt schon als Phantasma einen Platz in der Dyade ein. Als real Handelnder, zu Beginn schreiend und schlafend, bedeutet es einen Spontaneitätszuwachs, und diese Qualität, das ist beinahe unnötig zu betonen, entfaltet sich ganz unabhängig von der tatsächlichen Geschlechtszugehörigkeit des Kindes. Es tritt stets neu in die soziale Wirklichkeit des häuslichen Geschehens ein, zukunftsoffener gegenüber den etablierten Mustern der häuslichen Kommunikation. Kinder bringen ihr Entfaltungspotenzial als ein Kommunikationsangebot mit. Über das existierende, bewusst getroffene oder unbewusst eingeschliffene Abmachungen und Manöver ausgebaut werden, aber auch revidiert werden können. Ihre Beiträge, Freud nennt sie infantile Sexualtheorien, enthalten durchweg Schöpfungsthemen und behandeln die stets neu aufgelegte und zuweilen sogar wörtlich so formulierte Frage, wem verdanke ich meine Existenz? Oder noch philosophischer, wieso bin ich als eines aus Zweien entstanden? Das theoretisch Bemerkenswerte an entwicklungstypischen Fantasien des Kindes zeigt sich nun darin, dass sie unabhängig von der äußeren Gestalt der Familie entstehen. Also ganz gleich, ob wir es mit einer alleinerziehenden Konstellation oder einer Drei-Generationen-Familie zu tun haben. Wir kommen zum dritten Abschnitt. Was lässt sich von einer Theorie der Familie, die die Paarbeziehung der Eltern an den Anfang stellt, zum Wachsen und Werden unter sich wandelnden Bedingungen sagen? Bedingungen, die durch das Sinken der Kinderzahl, durch die späte Eheschließung mit entsprechend hohem Lebensalter der Eltern bei Geburt des ersten Kindes sowie der Verkürzung der sogenannten Versorgungsphase sichtbar werden. Über alle sozialen Milieus hinweg beobachten wir eine extreme Akzentuierung individueller Handlungsautonomie. Die frühe Selbstständigkeit hat sich zum zentralen, gegenwartstypischen Erziehungsmythos herausgebildet, der traditionale Erziehungsvorstellungen, die in viel stärkerem Ausmaß Konformität betont haben, abgelöst hat. Die wichtigste außerfamiliale Ursache für diese Verschiebung des Werthorizonts liegt zweifellos darin, dass die Vergabe von Einkommen und sozialem Status in hohem Maße von Diplomen und Zertifikaten abhängig geworden ist, zu deren Erwerb langfristige Bildungsinvestitionen nötig sind. Dieser Zusammenhang macht die Bildungsgeschichte des eigenen Kindes zu einem Gegenstand der Sorge um richtige Weichenstellung und um die zwar autonome, aber in Antizipation ihrer zukünftigen Karrierebedeutsamkeit stets produktive Verwendung freier Zeit. Die frühen, den Entwicklungsverlauf des Kindes markierenden Stufen zunehmender Autonomie werden von den Eltern begrüßt, aber überschätzt. Und zwar dergestalt, dass das mutige Ausprobieren des Neuen stets schon als ein Schritt auf einer erklommenen Entwicklungsleiter verstanden wird, hinter den das Kind nicht zurückfallen darf. Paradoxe Folge einer stärkeren Rücksicht auf die Personalität des Einzelkindes wird somit ein hoher Erwartungsdruck, aus dem heraus eher der nächste Schritt prämiert, als dass eine Stagnation oder gar Regression toleriert wird. Die zeitintensive Sorgfalt im Studium des Neuen, etwa angesichts der Unendlichkeit des Augenblicks, in dem zum ersten Mal ohne elterliche Hilfe die Schuhe geschnürt werden, diese zeitintensive Sorgfalt prallt mit der eingebauten Ungeduld des modernen Entwicklungsgedankens zusammen. Ein zweites: die zunehmende Verwissenschaftlichung des Erziehungshaushaltes. Weisheit im emphatischen Sinne gibt es heute nur noch mit Institutsadresse. Wissenschaftlichkeit als Erfahrungsinstanz der Lebenspraxis, das widerspricht sich. Während ein empirischer Befund auf systematische Widerlegung und von daher auf Geltungsverlust hin angelegt ist, ist die Lebensführung von Personen und Gemeinschaften auf konsistente und zeitübergreifend verlässliche Sinnkonstruktionen angewiesen, in denen sich der Einzigartigkeitsentwurf der Person stimmig artikulieren und durch andere bestätigen lässt. In der Moderne wird Erfahrung durch Wissenschaftlichkeit substituiert. Mit anderen Worten, gesicherte Interpretationen durchsickern den Erziehungsalltag, verpflichten Eltern auf jeweils wechselnde Moden und entziehen dadurch einer irrtumsfreundlichen oder einer erfahrungsgesättigten Erziehungsform den Boden entlastender Plausibilität. Verklammert werden die beiden Entwicklungstrends durch einen Strukturwandel der Elternschaft, dem die Transformation der Paarliebe kehrseitig entspricht. Der mit der Moderne einsetzende Schritt in Richtung einer normativen Symmetrie im Geschlechterverhältnis erzeugt binnenfamilial Belastung neuer Art, und zwar gerade in dem Maße, in dem die Bestätigung der Einzigartigkeitsentwürfe für die Beziehung entscheidend wird. Schon der Umstand der späten Geburt des ersten Kindes, häufig durch das Motiv begründet, das Nest erst komplett richten zu wollen und durch den Abschluss der Berufstätigkeit beider Eltern in seinen Existenzgrundlagen abzufedern, lässt die Zuwendung zum spätgeborenen Kind in das Fahrwasser eines gestiegenen Erwartungsdrucks geraten. Ohne Zweifel wird durch das Engagement des Mannes die normative Exklusivität in der Mutter-Kind-Beziehung zumindest gelockert, aber zum anderen erhöht sich mit der Konzentration elterlicher Aufgaben auf die der knappen Zeit abgerungene, ungetrübte Zuwendung zum Kind der Belastungsdruck. So sehen sich die Eltern umso stärker veranlasst, ihre Unentbehrlichkeit unter Beweis zu stellen. Das führt dazu, dass sie dem Kind in jeder Bedrängnis sofort und überall zur Seite stehen. Hoher Erwartungsdruck und geringe Frustrationstoleranz gegenüber der Naturwüchsigkeit des kindlichen Bildungsprozesses bedingen sich wechselseitig und können im Extremfall den für Familien eigentümlichen Kommunikationsstil erlaubter Imperfektion verschieben in eine quasi Verberuflichung von Elternschaft, bei der die Affektivität zu einem Programm wird, das in ausgesuchten Situationen inszeniert wird, mit entsprechender Dankeszumutung an die Kinder. Derartige Spezialisierungen von Elternschaft, mit denen die Beflissenheit an die Stelle der Sorge rückt, sind überdies durch das Ausscheren der Partner aus ihrer eigenen Solidarbeziehung in der Dyade begünstigt. Legitimiert durch die über jeden Zweifel erhabene Verantwortlichkeit für das Wohl der Kinder, droht diese Beziehung nach dem Eintritt in die Elternschaft in den Hintergrund zu geraten und die Liebe des Paares in die Gefahr zu bringen, einen Substanz- und Formverlust zu erleiden, der in einem krassen Missverhältnis steht zu der Euphorie und Kommunikationslust, die schließlich den Zeugungsoptimismus am Beginn des Familienlebens einmal getragen hat. Im dynamischen Prozess des Familienhandelns kann somit die Tendenz, das Erziehen zum Fokus alltäglicher Gespräche zu machen, mit einer schwindenden Prägnanz der Elternbeziehung als einer Beziehung mit Eigenrecht einhergehen. Davon sind die Serviceleistungen, Fahrdienste zum Flötenunterricht etc., zu denen Eltern bekanntlich bereit sind, nur ein äußerer Ausdruck. Will man die angesprochenen Befunde in einer Formel zusammenziehen, so wäre die These von der geschäftigen Elternschaft angemessener. Ein Alexander Mitscherlich hätte heute möglicherweise mit dem Titel »Die elternlose Gesellschaft« Erfolg. Und das ADHS-Kind wäre das Kind, das auf Adressensuche gegangen ist. Ihr zugrunde liegt eine mangelnde Konstitution der Liebe des Paares, das in einer Vollkommenheitsfantasie, die das Berufliche abverlangt und erfolgreich suggeriert wird, sich wechselseitig um die Anerkennung der Imperfektion bringt. Das bringt uns zurück an den Anfang. Will man aus der Perspektive der Erwachsenenliebe über die Probleme des Familienlebens unserer Zeit urteilen, so erweist sich die Idee einer strukturnotwendigen Selbstausgrenzung der Liebenden, auch und gerade wenn sie Eltern geworden sind, als ein Schlüssel auch für die Zeitdiagnose. Biografische Authentizität und körperlich vollzogene Liebe als die beiden eine Paarbeziehung tragenden Einsätze vermögen Eltern in ihrem Verhältnis zu den Kindern präsenter, behutsamer und gelassener machen und einen Strukturverlust verhindern, in dessen Folge die Kinder in den Strudel der Erziehung geraten. Das sind Tendenzen, die zuallererst zu verstehen statt zu beklagen sind. Was lässt sich abschließend zur Zukunft der Familie als Lebensform sagen? Die hohe Attraktivität der Liebesbeziehungen bleibt konstant. Jedenfalls, solange die Menschen gehalten sind, auf die Endlichkeit ihrer eigenen Existenz eine Antwort zu finden. Solange sie in ihrem Leben Bewährungssituationen vorfinden und bewältigen, die ihnen Gelegenheit geben, ihren Entwurf von Einzigartigkeit zu artikulieren. Und solange ihr kleiner privater Mythos der persönlichen Unverwechselbarkeit auf die Bestätigung durch eine private Lebensgemeinschaft angewiesen ist. Als Sozialisationsgemeinschaften bilden die Familien, die sich in ihren empirischen Erscheinungsformen, ja bis zur Auflösung der geschlechtlichen Gegensätzlichkeit in der Paarbeziehung, in einer zunehmenden Vielfalt offenbart, auch zukünftig den zentralen Erfahrungsort menschlicher Gemeinschaftsbildung, der es ermöglicht, die Kontingenzen des Lebens zu bewältigen. Die Familie als die zentrale Gegeninstitution der sozialen Ordnung, als der Ort akzeptierter Unordnung, als Hochburg und Kultstätte der Kommunikationsamateure, lässt sich in diesem Sinn als eine unersetzliche Sozialisationsgemeinschaft bezeichnen. Dieser Beziehungslogik kann sich niemand entziehen. Wie sagte einst Kurt Tucholsky, am besten ist es, nicht geboren zu werden. Aber wem passiert das schon?